Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Andreas Noller Mikrofon. Guten Morgen. Kaum eine Präsidentenrede wurde in Frankreich so oft verschoben wie die Grundsatzrede zum Separatismus von Staatspräsident Macron. Heute nun ist es soweit. Der Präsident will die großen Linien zeichnen, wie das Land der Herausforderung durch den politischen Islam begegnen kann. Unser erstes Thema. Außerdem in dieser Sendung Stimmungstest für die Corona-Politik in Tschechien, warum die Regionalwahlen für die Regierung so wichtig sind. Und Protest gegen mehr Klimaschutz. In Polen wehren sich die Bergarbeiter gegen das mittelfristige Aus für die Zechen in Oberschlesien. Wenn die 27 EU-Staaten heute in Brüssel auf ihrem Gipfel über die wirtschaftlichen Perspektiven Europas beraten, dann werden nur 26 Staats- und Regierungschefs am Verhandlungstisch sitzen. Ein Hauptakteur der aktuellen europäischen Politik, der französische Präsident, ist abwesend. Emmanuel Macron wird von Bundeskanzlerin Merkel vertreten, weil der Präsident heute in der Banlieue von Paris unabkömmlich ist. Zusammen mit zentralen Ministern seiner Regierung besucht der Präsident heute früh den Nordwesten der Hauptstadtregion, um Einblick zu geben in sein womöglich wichtigstes gesellschaftliches Projekt für den Rest seiner Amtszeit. Macron will heute die großen Linien zeichnen für ein Gesetz gegen Separatismus, das bis Ende des Jahres von der Regierung verabschiedet werden soll. Es geht für den Präsidenten darum, so hat er es selbst in diesem Jahr schon gesagt, Terrain für die Republik zurückzuerobern. Die Republik kann nicht akzeptieren, dass jemand wegen einer Frau eine Behandlung oder den Unterrichtsbesuch verweigert. Die Republik kann auch nicht akzeptieren, wenn Kinder aus religiösen Gründen vom Unterricht abgemeldet werden. Und in der Republik kann man keine Jungfräulichkeitsbescheinigungen für eine Hochzeit verlangen. Wir können niemals akzeptieren, dass religiöse Gebote über den Gesetzen der Republik stehen. So einfach ist das. Frankreichs Staatspräsident Macron. In Paris bin ich jetzt verbunden mit einem, der die gesellschaftlichen Gräben in Frankreich schon lange beobachtet und vermisst. Jürgen Ritte ist Professor für Literaturwissenschaften und leitet einen interdisziplinären deutsch-französischen Studiengang an der Pariser Universität Sorbonne Nouvelle. Einen schönen guten Morgen nach Paris, Herr Ritte.
Guten Morgen, Herr Noll.
Herr Ritte, das Projekt des Präsidenten nennt sich ganz neutral Gesetz gegen den Separatismus, richtet sich aber vor allem gegen den politischen Islam, von dem sich das Land schon lange herausgefordert sieht. Warum braucht es dafür aus Sicht der Regierung nun ein neues Gesetz?
Das ist eine Frage, die Emmanuel Macron selber noch gestellt hat vor 3 Jahren, als er sagte, der Staat hat mit keiner Religion auch nur irgendein Problem. Aber das hat sich, wie wir jetzt merken, geändert. Und unter dem Druck, unter anderem auch der Rechten und in der Perspektive, dass in 2 Jahren wieder gewählt wird, hat Macron sich nun doch über das Problem gebeugt, dass es ganze Bereiche, Terrains, haben Sie eben selber gesagt, in der Gesellschaft gibt, in denen die Republik einfach nicht mehr greift. Und das ist ein Gesetz, das nennt sich jetzt gegen die Separatismen. Auch das ist ein semantischer, wichtiger Unterschied, dass er den Plural nimmt. Dahinter verbirgt sich, wie aber eben auch schon anklang, ein Gesetz gegen den politischen Islam oder gegen den Islamismus in den Problemgebieten, wo in der Tat die Republik abwesend ist. Und dieses Gesetz ist natürlich eine sehr heikle Angelegenheit. Macron will unbedingt vermeiden, dass es wie ein Gesetz gegen den Islam aussieht, deswegen das Wort Separatismen, damit alle möglichen Religionen unter Umständen mitgemeint sind und andere Strömungen, die sich vom Staat oder der Kontrolle des Staates entziehen wollen. Das will er versuchen, aber in dem Gesetz, über das jetzt viel spekuliert wird und das er bisher nur in ganz groben Linien bekannt gegeben hat, in dem Gesetz scheinen auch einige ganz vernünftige Ansätze zu stecken.
Sie haben das erwähnt, dass gerade spekuliert wird. Die Medien spekulieren im Vorfeld der Rede heute über die genaue Richtung, haben mit engen Mitarbeitern des Präsidenten gesprochen. Da ist nun die Rede davon, dass der Staat muslimische Vereine und ihre Schulen schärfer kontrollieren bzw. auch häufiger schließen will, Gebete an improvisierten Orten bei Verkehrsbetrieben oder am Flughafen unterbinden will, dass man die Ausstellung der sogenannten Jungfräulichkeitszertifikate verhindern will etc. Das hört sich jetzt viel nach klein-klein an. Ist bei diesem Thema überhaupt ein großer Wurf möglich für die Politik?
da ist doch sehr viel klein-klein und über manches wird auch schon sehr polemisch diskutiert. Also die angeblichen Jungfräulichkeitszertifikate, die hier und da vielleicht ausgestellt werden, sind wirklich ein Detail. Und das Ganze hört sich jetzt auch in der Zusammenfassung, wie es geht, sehr repressiv an. Auch das will Macron eigentlich vermeiden. Es gibt einen positiven Aspekt dabei, der juristisch ist. Und der will die Vereine, die Moscheevereine, auf eine andere vereinsrechtliche Stufe stellen, die es ihnen erlaubt, was bisher nicht möglich war, selber Immobilienbesitz beispielsweise anzuhäufen oder als Pächter von kommunalen Terrains aufzutreten. Alles das war bisher nicht möglich. Und die Idee von Macron war, die neue rechtliche Grundlage zu schaffen, durch die Moscheevereine ans Vereinsrecht gebunden werden, mit einer Transparenzpflicht gegenüber der Finanzbehörde und so weiter. Man kann also kontrollieren, wo kommt das Geld her, aber es soll ihnen auch erlauben, selber mit Geld wirtschaften zu können im Interesse des Vereins. Das war bisher nicht der Fall und das hat dazu geführt, dass wir dann Moscheen in irgendwelchen Garagen oder schmuddeligen Ecken haben, was natürlich auch als Demütigung wahrgenommen wird von frommen Muslimen. Also das ist ein Aspekt, der sehr konstruktiv ist an diesem Gesetz. Wie das genau aussehen wird am Ende, na, das wissen wir vielleicht im Dezember schon etwas mehr. Bis dahin soll alles ausformuliert sein. Aber an diesen langen Zeiträumen, die man sich gibt, erkennt man, wie sehr man da doch auf rohen Eiern balanciert und jedes Wort haargenau ausgemessen werden muss. Das Gleiche gilt für die Kontrolle der Schulen. Entschuldigung.
Frankreich war lange stolz auf sein republikanisches Modell, in dem die Institution Schule den Staatsbürger formt. Hier spielt die Idee der Egalität, der Gleichbehandlung aller Menschen und der Laizität, der Trennung zwischen Kirche und Staat, die es seit 1905 ja gibt, eine zentrale Rolle. Ist dieses neue Gesetz, was jetzt kommen soll, nun das Eingeständnis der Regierung, dass das Modell nicht mehr passt für Frankreich im 21. Jahrhundert?
Doch, das Modell passt schon noch. Und ich glaube, das Gesetz von 1905 ist einer der Grundpfeiler der republikanischen Identität Frankreichs. Daran wird niemand rütteln. Es geht auch jetzt weniger darum, dieses Gesetz möglicherweise sogar aufzuweichen. Es geht ganz einfach darum, etwas mehr Kontrolle zu bekommen, also etwas mehr in der Tat republikanische Gleichheit in die Behandlung der jungen Menschen einzuführen. Es geht darum, dass man konfessionelle Schulen, die gibt es ja in Frankreich, aber konfessionelle Schulen sind in Frankreich zum größten Teil unter Staatsvertrag. Das heißt, sie werden kontrolliert. Die Lehrerausbildung ist auch kontrolliert. Aber es gibt eben auch so und so viele vollkommen freie und auch da sieht das Gesetz vor, dass man die in staatliche Kontrolle bringen will. Das sind eigentlich Dinge, gegen die man nichts haben kann. Das sind keine Dinge, die jetzt spezifisch anti-islamisch ausgerichtet werden oder islamistisch ausgerichtet werden, aber es sind Gesetze, die dem radikalen, dem politischen Islam das Terrain, den Boden entziehen sollen. Man will also die muslimische Bevölkerung so weit wie möglich in die Gesellschaft wieder reinholen, dort, wo man sie ein wenig, nicht nur ein wenig, verlassen hat in den Vorstädten und dort, wo Macron heute sprechen wird.
Noch ganz kurz, ist denn schon klar, ob die muslimische Bevölkerung hier mitzieht bei diesem Projekt?
Also bisher hat man nur die Vertreter der muslimischen Glaubensgemeinden gehört, die mit Macron gesprochen haben am vergangenen Dienstagabend. Und das hörte sich eigentlich ganz gut an. Aber wie gesagt, das sind offizielle Vertreter von Glaubensgemeinschaften. Da waren auch die Protestanten, die jüdischen Gemeinden und so weiter. Katholiken natürlich auch vertreten. Das hörte sich da relativ gut an, was man hörte. Aber wie gesagt, er steht unter hoher Bewachung von ganz rechts, wo man dieses Thema natürlich immer zum Wahlkampfthema macht. Und auch von ganz links, wo heutzutage ja die größten Verteidiger des Kommunitarismus angesiedelt sind. Das ist aber ein anderes Thema und trägt in Frankreich sehr stark bei zur Krise der Linken.
Einschätzungen waren das von Jürgen Ritte. Er ist Professor für Literaturwissenschaften und Leiter eines interdisziplinären Studiengangs in Paris und Berlin. Herr Ritte, besten Dank für Ihre Zeit heute Morgen.
Bitte sehr.
Auf dem EU-Gipfel in Brüssel hat Tschechiens Premierminister Andrej Babiš gestern europäische Solidarität angemahnt und seine Kolleginnen und Kollegen an das Versprechen erinnert, sich in der Pandemie mit Masken, Beatmungsgeräten und Medikamenten gegenseitig zu unterstützen. Für Tschechien könnte es in diesem Bereich schon bald Bedarf geben, denn die Zahl der Corona-Infizierten steigt derzeit massiv an im Land. Ab Montag gilt in Tschechien der Ausnahmezustand, die Bundesregierung der Notstand. Die Bundesregierung hat für unser Nachbarland schon vor einigen Tagen eine Reisewarnung ausgesprochen. Aber vorher sollen die Tschechen noch an den Urnen neue Regionalregierungen bestimmen. Was das eine mit dem anderen zu tun hat, dazu Informationen aus Prag von Marianne Allweis.
Vor Corona ist kein Entkommen mehr. Die zweite Welle hat Tschechien überrollt und hinterlässt ihre Spuren auch in der Wahlwerbung im Fernsehen. Sie sind wegen Corona in Quarantäne? Sie können auch so wählen, aus Sicherheitsgründen, aus dem Auto. 78 solcher Drive-in-Wahllokale waren am Mittwoch im ganzen Land geöffnet. Danach kamen Wahlhelfer in Pflegeheime oder zu Menschen in Quarantäne. Verschoben wurde die Abstimmung über die Regionalregierungen und ein Drittel des Senats des Oberhauses nicht. Ohnehin wird in Tschechien an zwei Tagen gewählt, freitags und samstags. Daran ändert auch der Notstand nichts, den die Regierung wegen einer befürchteten Überlastung des Gesundheitswesens erklärt hat. Er tritt ohnehin erst am Montag in Kraft, genau wie neue, härtere Anti-Corona-Maßnahmen. In den normalen Werbespots vermeidet der Premierminister das für ihn unangenehme Thema. Die Tschechische Republik ändert sich, seitdem wir 2014 in die Politik eingetreten sind. Jetzt ist es an den Regionen, das zu verteidigen. In die 14 tschechischen Regionen fließen Millionen. Hier werden wichtige Posten besetzt. Sie bilden die Machtbasis für die Parlamentswahl in einem Jahr. Für viele Beobachter ist das der Grund, warum der Millionär und Ex-Unternehmer Andrej Babiš erst so spät auf die rasant gestiegenen Corona-Zahlen reagiert hat. Erst als sich die Krankenhäuser füllten, Länder wie Deutschland Reisewarnungen aussprachen und die Gesundheitsämter überfordert waren, änderte der Regierungschef seinen Kurs, tauschte vergangene Woche den Gesundheitsminister aus und entschuldigte sich in einer Fernsehansprache. Wir arbeiten von morgens bis abends, um die Gesundheit der Menschen zu schützen. Wir haben das bei der ersten Welle geschafft und wir schaffen das auch bei der zweiten Welle. Die Opposition hätte diese heftige zweite Welle gern vermieden. Durch einen schnellen und harten Lockdown ist Tschechien gut durch den Beginn der Pandemie gekommen. Den Sommer über hatte die Politik alle Schutzmaßnahmen aufgehoben und keine Vorbereitungen für den Herbst getroffen, kritisiert der Vorsitzende der oppositionellen ODS, Petr Fiala. Wir sind an der letzten Stelle in Europa, was das Testen pro Kopf betrifft. Andrej Babiš hat zu viel Zeit verschwendet und versagt. Für die Dynamik jetzt trägt er die politische Verantwortung. Vor allem eine niedrige Wahlbeteiligung dürfte die populistische Partei Ano von Babiš Stimmen kosten. Die erwartet der Soziologe Pavel Ranocha. Aus Angst, sich anzustecken, könnten noch mehr Menschen als sonst daheim bleiben. Die Ano könnte vor allem Wähler aus der jüngeren und mittleren Generation mit höherer Bildung verlieren. Wegen des chaotischen Vorgehens der Regierung im Kampf gegen Corona vertrauen sie der Partei nicht mehr. Die ersten Ergebnisse aus den Drive-in-Wahllokalen sprechen jedenfalls für eine geringe Beteiligung.
Der tschechische Premierminister Andrej Babiš möchte bei den Regionalwahlen seine Machtbasis in der Fläche verbreitern. Doch sein Corona-Krisenmanagement stößt in der Bevölkerung auf Kritik. Marianne Allweis berichtete aus Prag. Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft hat sich zur Halbzeit ein ambitioniertes Ziel gesetzt. Bis Ende des Jahres will Bundeskanzlerin Angela Merkel Europa auf ein schärferes Klimaziel bis 2030 einschwören. Statt 40% CO2-Reduzierung im Vergleich zu 1990 sollen es mehr als 50% werden. Besonders für die großen Kohleländer käme eine solche Verschärfung einem immensen Kraftakt gleich. Für Polen zum Beispiel, wo in Oberschlesien seit mehr als 250 Jahren Steinkohle abgebaut wird um damit den Großteil des polnischen Energiebedarfs zu decken. Doch der Strukturwandel wird auch für Oberschlesien kommen. Einem gerade erarbeiteten nationalen Energieplan zufolge sollen fast alle Bergwerke bis 2040 geschlossen werden. Doch mit diesem Vorhaben ist die Regierung gescheitert, wie unser Warschau-Korrespondent Florian Kellermann berichtet.
Die Bergleute reagierten sofort auf den Energieplan. Erst einige Dutzende, dann über 200 blieben aus Protest unter Tage. Ein Streik, der die Regierung massiv unter Druck setzte. Und die knickte ein. Nun soll das letzte Bergwerk, das in Oberschlesien Kohle zur Stromerzeugung fördert, erst 2049 geschlossen werden. Außerdem bekommen alle Bergleute eine Arbeitsplatzgarantie bis zur Rente. In Oberschlesien ist damit das Ende einer Ära besiegelt. Dennoch seien die meisten Kumpels zufrieden, sagt Bartłomiej Gabrysz, Dozent am Lehrstuhl für Unternehmertum der Ökonomischen Universität Katowice. Die Leute, die in Bergwerken arbeiten und mit denen ich gesprochen habe, sagen, Hauptsache ich schaffe es noch bis zur Rente. Weiter in die Zukunft schauen die wenigsten. Der polnische Präsident Andrzej Duda hatte noch vor nicht allzu langer Zeit erklärt, die polnische Kohle reiche noch für 200 Jahre. Aber die Reaktion der Bergleute zeigt, dass sie solchen hochtrabenden Bekundungen ohnehin nicht geglaubt hatten. Die Angestellten des staatlichen Kohlekonzerns PGG, des größten seiner Art in Europa, feierten das Abkommen der Regierung als Erfolg, bestätigt Adam Warzecha, Kommunikationswissenschaftler an der Schlesischen Universität in Katowice. Anders war die Reaktion von denen, die nicht im Bergbau arbeiten. Da ist auch Neid zu spüren. Manche sagen, nicht ganz im Ernst, vielleicht sollten auch die Angestellten in anderen Branchen unter so einen Schutzschirm kommen. Doch was von außen wie das unspektakuläre Ende einer Ära aussieht, bringe Polen in Wahrheit in enorme Schwierigkeiten, meinen Experten Bartłomiej Gabrysz. Die Kohle, deren Förderung ökonomisch sinnvoll ist, ist zum Großteil nicht erst in 29 Jahren erschöpft, sondern schon in 10 oder 12 Jahren. Danach gibt es nur noch in einzelnen Bergwerken einige nennenswerte Vorkommen. Vielleicht wird es auch neue Technologien geben. Aber schon jetzt sind die Förderkosten bei uns hoch. Die Regierung zahlt zu jeder Tonne hinzu. Und dafür kann uns das Geld schlicht und ergreifend irgendwann ausgehen. Das ist ein Problem für den polnischen Haushalt. Das ist aber auch ein Problem für die Beziehungen zwischen Warschau und Brüssel. Denn die EU muss Subventionen genehmigen, sagte die Wirtschaftsjournalistin Karolina Barca-Pogorzelska dem Radiosender Talk FM. Die Europäische Union erlaubt Zuschüsse, die der Aufrechterhaltung von Kapazitäten dienen, bis zum Jahr 2040. Aber was wird, wenn wir danach weiterhin Kohle fördern wollen? Darauf hätte ich gerne eine Antwort von der Regierung. Nicht nur die Wirtschaftsexperten kritisieren die Vereinbarung, sondern auch die Umweltschützer. Sie erinnern daran, dass die EU bis 2050 Klimaneutralität erreichen will, also den Ausstoß von Treibhausgasen auf nahezu null reduzieren will. Gemessen daran komme das Aus für die Kohleförderung in Polen viel zu spät, meinen sie. Wie geht es weiter mit Oberschlesien, wenn dort nach und nach 80.000 Arbeitsplätze im Bergbau wegfallen? Die Region werde damit fertig, meinte Ökonom Bartłomiej Gabrysz. Sie befinde sich seit Jahren im Strukturwandel. Firmen aus anderen Branchen hätten sich angesiedelt, darunter Logistik, Unternehmensdienstleistungen und Automobilindustrie. Deshalb sei die Arbeitslosigkeit relativ niedrig geblieben. Schlesien habe Zukunft, so sieht das auch der Kommunikationswissenschaftler Adam Warzecha. Die Industriekultur, die es hier seit weit über 100 Jahren gibt, hat einen bestimmten Persönlichkeitstypus hervorgebracht. Er ist pflichtbewusst und genau. Schlesier charakterisiert ein hohes Arbeitsethos.
Ein hohes Arbeitsethos soll in Schlesien den Strukturwandel erleichtern. Doch das Aus für den Steinkohlebergbau stellt die Region mittelfristig vor Probleme. Deutschlandfunk-Korrespondent Florian Kellermann mit den Hintergründen. Ja, Mikrofon bis hierhin war Andreas Noll. Kommen Sie gut durch den Tag.